Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Der Pflicht. Unser Thema heute. Jeder schreibt, was er will. Nur die Arbeit muss von den Freuden der Pflicht handeln. Als dann, Hefte auf, wollen wir sehen, was drinsteckt in euren Köpfchen. Und absolute Ruhe jetzt, Herrschaften.
Freuden. Das will er. Die Freuden der Pflicht. Er wünscht sie sich, von uns entdeckt. Pflicht. Die Pflicht des, zum Beispiel des Jens Ole Jepsen, nicht wahr? Mein Vater. Polizeiposten Rockbüll. Die Pflicht im Frühjahr, im Herbst. Mann. Außenposten der Landpolizei Ruckbüll. Deutschlands nördlichster Polizeiposten. Das Fahrrad. Mit dem Fahrrad nach Bleken warf. Die Pflicht. An den Gräben vorbei. Den Deich rauf. Jens Jepsen ist unterwegs. Nie vergisst er den Auftrag. Nicht bei Regen, nicht wenn der Eiswind die grauen Korvetten über den Himmel treibt.
Schnauze, warum schreibst du nicht, Knallkopf?
Ruhe da hinten, Jepsen.
Morgens, abends, im Krieg, im Frieden. Er setzt mich auf den Gepäckträger des Dienstfahrrads und wir fahren über den Deich nach Blegenwarf. Die zerfallende Mühle. Der Stall. Der Schuppen. Das Wohnhaus. Die Pflicht.
Der Sigi, der rührt keine Hand.
Und das Atelier, aus dem er mir zuwinkt. Der Maler. Sie hatten ihm das verboten, zu malen. Und der Polizeiposten hatte das Malverbot von Max Ludwig Nansen zu überwachen. Freuden der Pflicht? Weil beide sich kannten, beide aus Glüserup wussten, wer der war, der andere.
Sie schreiben ja gar nicht, Jepsen. Nicht einen einzigen Satz? Was soll das?
Ich weiß nicht.
Was heißt, ich weiß nicht?
Weil es zu viel ist.
Was ist Ihnen zu viel, Jepsen?
Anzufangen. Die Freuden der Pflicht. Da kommt zu viel auf mich zu, Dr. Corpion.
Es kommt viel auf ihn zu. Ist das die Möglichkeit? Dann müssen wir wohl ein schlechtes Gewissen haben, wie? Ruhe da! Erneute Anwandlung von Aufsässigkeit, Jepsen. Oder? Geben Sie mir Ihr Heft. Wir beide gehen damit Stammtepede zu Herrn Direktor Himpel. Fragen ihn, was er davon hält. Ergebnis der Deutschstunde, ein leeres Heft. Kommen Sie mit. Ihr macht weiter, bis ich zurück bin.
Der Direktor hat wieder Besuch. So an die 32 Psychologen. Interessiert an der Behandlung jugendlicher Krimineller nach neuesten Methoden. Er hält mein Heft in seiner 100 Jahre alten Hand. hebt es aufgeklappt über den Kopf hoch, um es allen zu zeigen.
In der Tat. Völlig leer, meine Herren. Das Ergebnis einer Deutschstunde. Nun erkläre uns doch einmal genau, mein lieber Jepsen.
Er wusste dazu nichts anderes zu sagen.
Na, lassen Sie ihn, Herr Körpion. Also, warum ist nichts geschrieben worden, Jepsen?
Ja, das also... Die Freuden der Pflicht.
Das Thema, ja. Die Freuden der Pflicht. So lautete heute das Thema, meine Herren. Was war damit?
Ja, mein Vater, der Polizeiposten Ruckbüll, oder, das dauert ja immer noch an, nicht wahr? Und eben, da drängt sich alles zusammen in meiner Erinnerung. Die vielen Gesichter und so, das kann ich nicht so kurz in so kurzer Zeit, so schnell einfach...
Ja, verstehe, ganz klar. Ja. Was sagen Sie dazu, meine Herren?
Wartenburgischer Wahrnehmung und so fällt.
Gar nicht schlecht.
Und? Winkeltäuschung verbunden mit einem Konjunktivhemmnis.
Quite right, sehr schön. So, jetzt hören wir mal zu, Jepsen. Deutschaufsätze müssen geschrieben werden, ob du es einsiehst oder nicht. Kognitive Hemmung, das trifft es genau. Du wirst jetzt in deine Zelle gebracht werden und wirst in dieser anständigen Abgeschiedenheit verbleiben. Nicht um zu büßen, sondern um einzusehen, dass Deutschaufsätze geschrieben werden müssen, bis du deine Arbeit geschrieben haben wirst, gleichgültig, wie lange es dauert. Joswig, ist er da?
Herr Direktor.
Sie haben alles gehört, Sie schließen also ein und geben mir täglich Bericht. Die Freuden der Pflicht, Jepsen. Ganz geduldig. Alles beachtsam wachsen lassen. Herr Joswig, hier sein Heft, Sie wissen Bescheid.
Weiß Bescheid, Herr Direktor. Geh vor, Jepsen.
Joswig war natürlich enttäuscht. Unser Lieblingswärter. Unter den Strafen, die man uns zuerkennt, leidet er empfindlicher und folgenreicher als wir selbst. Mein Heft legt er ohne ein Wort auf meinen Tisch, inspiziert nochmal alles, Hocker, Ofen, Strohsack, Spülbecken und geht wortlos, grußlos wieder raus. Gekränkt, weil sein Zögling bestraft wurde. Draußen die Elbe. Die Schiffe gleiten mit ihren verwaschenen Farben ins Zinngrau des Horizonts. Mehr eine Erscheinung der Luft als des Wassers. Die Freuden der Pflicht. Oh ja, 1943, um mal so zu beginnen. Beschreibung des Vaters. Wie er sich vorschriftsmäßig in den Landpolizisten verwandelt. Koppel, Fernglas, Taschenlampe, Regenumhang, fertig. Und ich vermummt und reglos stehe bei der Tür und warte, bis er endlich aufbricht.
Tschüss, ne?
Auch an diesem Tag bleibt sein Gruß in den Flur ohne Antwort. Draußen die schwarze Windlandschaft, krumm, zerzaust, voll unfassbarer Bedeutung. Unser Wind, der die Dächer hellhörig macht und die Bäume prophetisch, wenn er flach über die Gräben fegt, sie ins Fantasieren bringt und immer die Möwen über uns, die Mantel- und Heringsmöwen, die Lach- und Bürgermeistermöwen. So, den gefalteten Auftrag in seiner Brusttasche drehen wir vom Deich ab und in die lange von Erlen bestandene Auffahrt nach Blekenwarf ein. Aber der Maler ist nicht im Haus. Max Nansen. Nicht im großen Wohnzimmer mit dem mindestens 30 Meter langen Sofa. Seine Frau will's aber wissen, die Ditte.
Ist was mit Max? Der ist noch nicht da. Der malt, Jens, bei der Mühle. Willst du erst einen Schnaps? Na dann nicht.
Die Staffelei steht auf der Holzbrücke. Der Maler arbeitet. Er hat etwas mit der Mühle vor, mit der zerfallenden Mühle, die unbeweglich und flügellos im April steht. Und wie immer, während er arbeitet, redet der Maler. Er spricht nicht mit sich selbst. Er wendet sich an einen Balthasar, der neben ihm steht, an seinen Balthasar, den nur er sieht und hört. Auch jetzt, während mein Vater ihn beobachtet, streitet sich der Maler mit Balthasar, der auf den Bildern, in denen er gefangen gesetzt wird, einen violetten, gesträubten Fuchspelz trägt und schrägäugig ist und ein Bart aus brudelndem Orange hat, aus dem es glühend heraustropft.
Max? Jens? Und wird wieder dabei?
Mein Vater blickt zur Mühle, auf das Bild, wieder zur Mühle und kann nicht wiederfinden, was er sucht.
Was soll denn das abgeben, Max?
Der große Freund der Mühle.
Da wird auch mein Vater den großen Freund der Mühle bemerkt haben, der sich still und braun aus dem Horizont erhebt. Ein milder Kreis, bärtig, vielleicht wundertätig. Seine braunen, rot unterfeuerten Finger sind gespannt. Gleich wird er sacht gegen einen Flügel der Mühle schnippen, den er offenbar selbst gerade angesetzt hat. Er wird die Flügel der Mühle, die tief unter ihm in sterbendem Grau liegen, in Bewegung bringen. Schneller, immer schneller, bis sie die Dunkelheit zerschneiden, bis sie, von mir aus gesehen, einen klaren Tag herausmalen und besseres Licht.
Das ist für Bimax. Die wird sich nicht mehr drehen, das olle Wrack.
Ja, da fehlt noch was Wut drin, Jens. Dunkelgrün fehlt da noch. Dann kann sie klappern. Wat, wat, wat. Wir zwei sehen das, hä?
Da. Den Brief, Max. Den soll's lesen. Aus Berlin.
Berlin? Kommen Briefe aus Berlin jetzt nicht mehr mit der Post?
Wirst ja sehen, warum. Du hast das gleich zu lesen, Max.
Na, dann gib mal her, Jens. Weißt was, Jens? In Atelier habe ich einen Genevers, den da wächst ja an jeder Hand ein sechster Finger.
Du hast den Brief da sofort zu lesen, Max. Das ist Anweisung.
Anweisung? Vom aus Berlin. So ist das.
Ich hab mir das nicht ausgedacht, Max.
Malverbot. Diese Narren. Berufsverbot. Vielleicht auch Trinkverbot, Essverbot. Was denn noch?
Das Verbot hat mit Kenntnisnahme in Kraft gesetzt zu werden. So steht's da.
Ja, so steht's geschrieben, Jens. Ich kann wohl lesen.
Und ist gut genug zu verstehen. Ab sofort. Mit Kenntnisnahme tritt das Verbot in Kraft.
Gehen wir rüber.
Das Atelier ist vollgestopft mit Regalen und Schränken und Stapeln und Bildern und Rahmen in seinen 55 Ecken und Nischen und Winkeln, in denen sie überall schlafen, die gelben Propheten und grünen Geschöpfe des Malers, die blonden Sünderinnen, Zitronenfrauen und die Pierrots. Das weiß ich. Ich kenne sie alle. Der Maler holt die Flasche aus der Kiste, wischt sie ab mit seinem Mantel, gießt ein in die langstielig dicken Gläser.
Na denn, jetzt...
Weiß Gott, Max.
Weiß Gott. Und warum, glaubst du, Max? Warum sollst du aufhören zu malen?
Oh, vielleicht, weil ich rede ihnen zu viel.
Reden? Du?
Mit der Farbe. Farbe, Jens. Die erzählt viel. Manchmal sind es sogar Behauptungen, die sie aufstellt.
Im Brief steht was von Gift?
Ja, Gifte. Und Gift mögen sie nicht. Aber Gift ist nötig, Jens.
Mit dem Berufsverbot habe ich nichts zu tun. Ich hab's nur zu überbringen.
Die sind doch wahnsinnig. Vielleicht können sie allerhand verhindern. Mag ja wohl sein, aber dass einer aufhört zu malen? Niemals. Noch ein?
Nee, nicht mehr.
Und wenn sie mir beide Hände abhacken würden, jetzt, dann mit dem Mund.
Aber das Verbot, Max, das ist beschlossen und ausgesprochen. Das ist nicht zu ändern.
Tja, und?
Und ich hab das Malverbot zu überwachen, damit du das weißt, Max. Mhm.
Wie wirst du das Verbot überwachen?
Abwarten, Max.
Wir zwei aus Glöserup. Was, Jens?
Wir können auch nicht aus unserer Haut.
Na. Dann behalt mich mal gut im Auge, Jens.
Das soll sich wohl machen lassen.
So wie sie sich jetzt forschend mustern, wiederholen sie, meine ich, ein Bild des Malers, das einfach nur zwei am Zaun heißt und auf dem zwei alte Männer, aufblickend in olivgrünem Licht, einander entdecken. Zwei, die sich lange gekannt haben mögen von Garten zu Garten, doch erst in diesem bestimmten Augenblick in erstaunter Abwehr wahrnehmen.
Na, Sie, bist fertig? Dann her mit dem Zeug.
Was denn? Herr Joswig, mein Heft wollen Sie haben? Das geht nicht.
Ich bring's zum Direktor. Was sein muss, muss sein. Du hast die ganze Nacht über gemacht und ist gut. Der Direktor wird sehr zufrieden sein diesmal. Das sag ich jetzt schon.
Aber das ist erst der Anfang. Die Strafe, das heißt die Freuden der Pflicht, das hat man gerade doch erst begonnen, Herr Joswig.
Nicht fertig? Ah.
Ist doch Strafarbeit und die soll doch wohl ernst genommen werden, oder?
Ja. Aha. Ja, du weißt, du kommst hier nicht raus, bis du fertig bist.
Der Direktor hat gesagt, es kann dauern.
Richtig. Ja, dann. Tut mir leid, Sigi. Tut mir echt leid, wirklich. Das Rauchen auf der Zelle ist verboten. Weiß Bescheid.
Wie reglos jetzt alles zur Verfügung ist. Das Land, das scharfe Licht, der Ziegelweg, die Dorfteiche, das Schild, das an einem ausgebleichten Pfahl genagelt ist. Und ich stehe wieder barfuß unter dem Schild und beobachte den Maler. Oder nur den Mantel des Malers, der schief über den Deich flattert und der Halbinsel zustrebt. Und es ist Frühjahr bei uns im Norden, mit salziger Luft und kaltem Wind. Und ich warte wieder in meinem Versteck. In dem alten, ratlosen Kastenwagen mit der aufwärts gerichteten Deichsel warte auf meine Schwester Hilke und auf ihren Verlobten Adi, den Akkordeonspieler aus Hamburg, wo meine Schwester Kellnerin ist. Und dann hinter den beiden her beobachten, wie sie die Möweneier einsammeln. In den Dünen drüben, auf Blekenwarf zu. Das hatte noch kein Akkordeonspieler aus Hamburg erlebt, wie sich die 2 Millionen Möwen über ihn stürzen und auf ihn einhacken und wie meine Schwester weitermacht, als wäre nichts und ein Ei nach dem anderen in ihren Korb holt und dann das Gewitter.
Ist doch genug, Hilke. Das reicht, Mann. Da zieh doch Gewitter auf.
Aber Hilke macht weiter, bis das Wurzelwerk des ersten Blitzes den dunklen Horizont aufreißt.
Rüber! Nach Blekenwarf!
Und ich hinter ihnen her, wie der Teufel, immer in Richtung Blekenwarf, zum Maler.
Na, dann kommt in. Renn mit euch, pudelnass wie ihr seid.
Oh, ihr werdet Angst kriegen, als der Blitz kommt.
Das ist nur Gewitter. Dann gleich vorüber. Hier ist was, Witt.
Danke.
Kannst ihn abtrocknen damit, Hilke.
Oh, Lachmöwen. Schön. Ist ein neues Bild, Max? Wie heißt das? Das mache ich wohl leiden.
Gib das her, Hilke. Komm. Lachmöwen in Dienst habe ich's genannt.
Sie sehen alle aus wie mein Vater. Findest du nicht, Adi?
Ja, fast. So sehen sie fast aus. Guck mal, Sigi.
Zuerst erkenne ich nichts anderes als dies. Eine stürzende, eine brütende, eine schwebend patrouillierende Möwe. Doch dann entdecke ich, dass jede Möwe eine polizeiliche Dienstmütze trägt und einen Hoheitsadler auf dem gewölbten Bug. Und dies nicht allein. Alle Möwen gleichen meinem Vater. Sie haben das lange, schläfrige Gesicht des Polizeipostens Ruckbüll und an ihren 3 zähigen Füßen tragen sie sehr kleine Gamaschenstiefel. Wie mein Vater sie trägt.
Jetzt gib's her, Witwit.
Und wann willst du mich malen, Max? Und den auch, das ist Adi, mein Verlobter, Max. Mal den auch, Max.
Den? Das wollen ich.
Und du hast mir versprochen, dass du mich malst, Max. Dann kannst du ihn doch auch.
Geht nicht. Ich kann jetzt nicht malen.
Nicht malen? Das gibt's doch nicht, Max.
Ich hab mir die Hand verbrüht.
Hand verbrüht? Zeig mal.
Sei nicht so neugierig, Witwit. Hier gibt's nichts zu sehen und nichts zu zeigen.
Und wie lange dauert das noch mit der Hand?
Oh, das kann dauern. Ich weiß das auch nicht, Hilke. Man verbrüht sich die Hände nicht alle Tage.
Richtig wütend war jetzt. Vielleicht auch, weil das Gewitter noch immer in Gang war. Und ich könnte jetzt das Gewitter beschreiben mit all den schulmäßigen Donnern und Blitzen einer Deutschstunde, dem Ächzen im Holz des Gebälks unter den Stromstößen des Nordwest. Ich könnte erzittern in meiner Erinnerung und damit den Kitt an allen Scheiben der Anstalt platzen lassen. Aber der Schreck war größer, der Schreck des Malers. Nämlich, wie er gegen die Tür schlägt, sie aufreißt und triefend dasteht, der Polizeiposten von Ruckbüll. Jetzt sucht mich sein Blick und dann von der Tür.
Sigi!
Ich renne also zu ihm hin und kein Wort von ihm. Er umklammert mein Handgelenk, stolpert rauf mit mir auf den Deich, wo das Fahrrad liegt, und nach Hause. Die Treppe rauf in mein Zimmer. Gudrun Jepsen, meine Mutter, steht schon erwartungsvoll in ihrer Starre da und sagt kein Wort.
So, jetzt Hause runter.
Wirklich.
Die Nägel im Fußboden werden lebendig. Ein Albatros haut den Schnabel in meinen Nacken. Ich gehe auf die Knie.
Was hast du zu sagen?
Ich habe bei Gewitter im Haus zu sein.
Mehr brauchst du nicht zu verstehen. Nicht mehr, als du gesagt bekommst. Hast du verstanden?
Ja.
Brauchbare Menschen müssen sich fügen.
Ja.
Aus dir werden wir was Brauchbares machen. Deine Mutter und ich. Wirst schon sehen. Hat der Maler gearbeitet, wie du jetzt da warst? Ich frag dich was. Hat er ein neues Bild gemalt?
Ich weiß nicht.
Du sollst mir das sagen. Mund auf!
Möwen. Und die Möwen sehen alle aus wie du. Das konnte jeder sehen.
Und der Polizeiposten beginnt in meinem Zimmer herumzugehen. Das Gesicht verbissen. Oder verbittert. Ich weiß nicht.
Jetzt hör mir zu, Sigi. Wir werden zusammenarbeiten. Ich brauch dich und du wirst mir helfen. Hör jetzt zu und wimmer mir nicht die Ohren voll! Du wirst für mich arbeiten. Und ich werde aus dir dafür was Ordentliches machen. Das ist jetzt nötig.
Claire Napassi. Ganz hoch. Ganz hoch liegt sie im Wasser. Ganz hoch. Die Schrauben drehen fast in der Luft. Da jetzt mitziehen. Mit allen zusammen, die mit dabei waren damals auf dem Geburtstag von Dr. Busbeck. Im schmalen, unbegrenzten Geburtstagstisch saß feierlich altersgraues Meeresgetier und trank schweigend Kaffee. Stelzbeinige Hummer, Krabben und Taschenkrebse hockten auf dem hochmütigen, geschnitzten Sesseln von Blekenwarf. Hier und da verursachten harte, gepanzerte Glieder ein trockenes Knacken. Eine Tasse klapperte, wenn knochige Hummerscheren sie absetzten. Und dann machte ich meinen Vater aus. Und sogar Hilke und Adi. Und neben der zartesten Meerforelle, die so sehr Dr. Busbeck glich, saß mit abweisendem Gesicht und strengem Haarknoten als Zackenbarsch meine Mutter. Einer allerdings flattert, quakt und bewegt sich lustig wie ein Laternenfisch. Und das ist der Maler.
Liebe Theo, liebe Freunde, dass ich kein Freund von großen Worten bin, das wisst ihr ja nur. Aber an deinen 60. Theo, da muss der Maler ja doch für seinen Galeristen mal kräftig zurückgreifen dürfen. Nämlich 30 Jahre. 30 Jahre zurück. Da taucht in einer ärmlichen, schäbigen, miserablen Bude, Pension genannt, in Köln ein gewisser Dr. Theo Busbeck beim gescheiterten Kunstgewerbelehrer Max Ludwig Nansen auf. Und bittet darum, jawohl, bittet, sich ein paar Mappen von mir ansehen zu dürfen. Ich sage, dürfen. Und dem vermochte der Maler sich nicht zu widersetzen. Sein Leben lang. Und heute bist du nur bei uns in Blekenwarf, Theo. Vergessen ist nichts von dem, was du für den Maler getan hast, was er dir verdankt. Und so hat er denn für diesen Tag dir ein Bild gemalt, das ich hiermit enthülle. Musik. schwebende Segel im Licht. Noch nicht ganz fertig, Theo, das siehst du ja. Aber das wird nachgeholt.
Nein, nicht Max, das ist fertig. Das ist einfach zu viel, Max. Ich kann's gar nicht. Ihr tut schon so viel für mich. Habt mich aufgenommen bei euch, weil es ist ja nicht leicht in dieser Zeit, die, wie ich hoffen will, nicht ewig dauern wird. Und dass ich dir als Galerist eines Tages doch wieder nützlich sein kann. Aber dieses wunderbare Bild, schwebende Segel im Licht, das du für mich, wie du sagst, gemalt hast.
Wir wollen jetzt nicht weiterreden. Wir trinken aufs Wohl von mein Gönner Theo. Die Gläser sind gefüllt, noch hebt sie denn auch. Theo!
Auf dein Wohl.
Auf bessere Zeiten für dich und uns allesamt, die hier sind.
Zum Wohl.
Prost.
Prost. Prost.
Ja, Adi, hau rein. Jetzt tanzen wir Polka. Los, anfassen, Aal. Und raus im Garten. Ob jetzt.
Und alle, einer hinter dem anderen, trampeln sie hinter Adi her. Der Pastor Tremplin mit Ditte, auch der Lehrer Plönjes, der Deichgraf Bult-Johann, der Vogelwart Kohlschmidt und Okko Brodersen, der einarmige Postbote, der den Morgen noch einen Eilbrief zum Polizeiposten Ruckböhl gebracht hat.
Du auch! Du kannst jetzt nicht hoppen, lieben Vater. Nee. Jetzt wird getanzt! Und du auch, Max!
Ja, wart nur ab, Hilke! Wir haben hier noch was. Max, jetzt liest den Eilbrief erstmal, den ich gebracht habe.
Das habe ich dieses Mal ja wohl schon getan. Und wenn du nur deshalb gekommen bist, um darüber zu reden und uns das Fest zu vermiesen, dann sage ich dir jetzt, ihr seid ja doch wohl verrückt. Was wollt ihr euch eigentlich noch alles anmaßen?
Ich maß mir nix an, Max.
Nein, du nicht. Du sorgst nur dafür, dass sie sich ihre Anmaßung leisten können.
Ich habe das nicht geschrieben.
Es genügt also nicht. Berufsverbot ist euch noch nicht genug. Jetzt sollen die Bilder auch noch beschlagnahmt werden. Alle Bilder der letzten 2 Jahre, die noch keiner gesehen hat. Die außer Ditte und Theo niemand kennt. Was wollt ihr euch noch alles ausdenken?
Du hast das gelesen und dann weißt du auch, dass ich alle Bilder der letzten 2 Jahre einziehen und morgen auf der Dienststelle in Husum abzuliefern habe.
Kommt ihr nun endlich, ihr beiden Lahmdrömer.
Ja, gleich, wir kommen schon noch, Hilke.
Es ist so verfügt. Sie wollen sie sehen. Sie wollen sie prüfen. Und dann schicken sie sie dir zurück. Na, wahrscheinlich doch. Das ist alles.
Sag mal, Jens, merkst du das eigentlich nicht? Dass die Angst haben? Dass sie das alles nur tun, Berufsverbot, Beschlagnahmen, weil sie einen ganz ungeheuren Bammel haben? Zurückschicken. Das muss weg. Die Streichhölzer, Jens, sind in den Dienst der Kunstkritik getreten. Kunstbetrachtung nennen sie es jetzt.
Und da kommt es. Da höre ich's zum ersten Mal, wie es meinem Vater rausrutscht.
Ich tue nur meine Pflicht, Max. Ich muss dich auffordern, bei der Sichtung der Bilder zugegen zu sein.
Du willst also die Bilder verhaften?
Ich will nur, dass sie sehen, ich habe meine Pflicht getan.
Dass du klar siehst, Jens. Es gibt Dinge, die kann man nicht aufgeben. Ich habe damals nicht aufgegeben beim Fischen, als ich dich rausholte. Sonst wärst du abgesoffen.
Damit musst du mir jetzt nicht mehr kommen.
Ich komme dir jetzt mit ganz was anderem. Ich werde weitermalen, Jens. Ich werde unsichtbare Bilder malen. In ihnen wird so viel Licht sein, dass ihr nichts mehr erkennen werdet. Und damit du es ganz genau weißt, mich kotzt es an, wenn ihr von Pflicht redet. Ganz gewaltig kotzt mich das an.
Da steht Jens Jepsen, mein Vater, auf und strafft sich tatsächlich, zwängt beide Daumen unter das Polizeikoppel und geht einen Schritt auf den Maler zu.
Nach dem Möwenbild weiß schon. Lachmöwen im Dienst. Danach frage ich nicht weiter, Max. Damit sind wir quitt. Aber ab heute, Max, pass auf. Mehr habe ich dir nicht zu raten. Pass auf. Und jetzt gehen wir rüber und nehmen die Bilder auf.
Lass davon keinen was merken, Jens. Vor allem ihn nicht, Theo.
Das, was du ihm da geschenkt hast.
Ja?
Das Bild mit den Segeln, die noch nicht fertig sind, wie du selbst gesagt hast.
Ja?
Ist beschlagnahmt.
Jepsen. Mit Genehmigung von Direktor Himpel. Ein Herr Psychologe. Das heißt also ein Arbeitsbesuch. Tut mir leid. Sie machen sich selbst bekannt?
Mackenroth. Wolfgang Mackenroth. Freut mich, Ihnen zu begegnen. Ich darf mich setzen.
Nein. Oh. Falls Sie es nicht wissen sollten, hier wird gearbeitet. Hart. Ich befinde mich inmitten einer Strafarbeit.
Oh, das ist mir bekannt, Herr Jepsen. Und ich finde es geradezu bewundernswert, wie Sie das Unternehmen anpacken. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, wenn ich Sie in Ihrer Arbeit störe. Doch ich habe ja auch die Sondererlaubnis des Direktors und... Bitte, Herr Jepsen, Sie müssen mir helfen. Es hängt einiges für mich von Ihnen ab.
Mir hilft auch keiner.
Aber ich mache Ihnen das Angebot, Objekt meiner Diplomarbeit zu werden. Ich werde das alles sehr sorgfältig verarbeiten.
Ach ja? Wissenschaftliches Begräbnis erster Klasse.
Den Titel habe ich schon. Kunst und Kriminalität. Dargestellt am Fall des Sigi J. Damit meine Arbeit jedoch nicht nur gelingt, sondern in der wissenschaftlichen Welt auch eine geziemende Beachtung findet.
Geziemend ist gut.
Ist Ihre Hilfe unerlässlich, Herr Jepsen? Ich will Sie rechtfertigen, Sigi. Verteidigen. Und bestätigen. Ich möchte Ihre Bilderdiebstähle positiv herausstellen. Ich verspreche Ihnen, hier einen Grenzfall herauszuarbeiten, eine Rechtsprechung zu fordern, die es bisher nicht gab.
Sie haben also meine Akte gelesen.
Natürlich. Ich habe in Direktor Himpel einen höchst interessierten Förderer dieses Projekts.
Ja, ich kann das jetzt nicht so plötzlich. Ich muss das erst überdenken.
Aber ich darf Sie wieder besuchen. Von Zeit zu Zeit. Sie werden bestimmt nicht enttäuscht sein.
Sie müssen mir helfen. Ja. Ja, helfen. Oh ja. Helfen. Das ist das Wort. Ich muss den Morgen beschreiben. Ich muss da eine langsame Morgendämmerung stattfinden lassen, in der sich ein unaufhaltsames Gelb mit Grau und Braun auseinandersetzt. Solch ein Sommermorgen war es, als ich erwachte, erwachen musste, weil es an meinem Fenster tickte und pickte. Dann ging ein prasselnder Regen nieder, ein Sandregen. Ich springe aus dem Bett, laufe ans Fenster. Aber ich brauche mehr als einen Augenblick, um meinen Bruder Klaas zu erkennen. Oder wiederzuerkennen, der dort draußen steht, in Uniform und mit plumpem weißen Verband.
Du musst mir helfen, Siggi. Was ist denn, Klaas? Warum kommst du nicht ins Haus?
Nix.
Schläft Vater noch? Um die Zeit. Die schlafen alle noch. Darf nämlich keiner was von wissen. Hörst, Siggi? Du musst mich verstecken. Warum das, Klaas? Wo kommst denn her so früh? Ich bin weggerannt. Von Lazarett. Desertiert ist das. Verstehst? Wenn ich wunden ward, werd ich erschossen. Und der Verband da? Selbstverstümmelung ist das. Jetzt bring mich weg, Siggi. Und was zu essen. Hilf mir.
Ja, ich helf ihm. Dem älteren Bruder. Mit dem müden, dem stumpfen Gesicht. Mit der selbstverstümmelten Hand. Im Gipsverband. Und schieb und stütz und duck den desertierten, stinkenden Leib durch Schilf hinterm Deich. Bis zum Mühlenteich und dann hoch in die alte Mühle ohne Flügel, die Max schon so oft gemalt hat, in der mein geheimes Versteck ist.
Wenn du was sagst, dann bin ich erledigt.
Und Vater, der Polizeiposten könnte dir doch helfen, Klaas.
Ich bring dich um, Siggi, wenn du dem was sagst. Dem am allerwenigsten.
Und dem Maler, Onkel Max?
Keim, verstehst du das nicht? Ich werd erschossen, Mensch.
Ja, kannst denn hier bleiben?
Das Versteck ist gut. Kiek am Fenster, ob was ist in Rugbüll.
Ja, da ist was, Klaas.
Was ist da?
Ein Auto und ein paar Männer.
In Uniform? Militär?
Ja, so was.
Weg. Siggi, du musst weg. Das darf keiner spitz kriegen, wo du warst. Lauf! Und sieh zu, dass du mir was bringst. Zu essen. Los, ab!
Wie ich ankomme und mich hinterm Schuppen ins Haus schleich, fährt das Auto schon wieder weg. Der Polizeiposten steht, noch immer in Hemd und Hosenträgern, so wie sie ihn aus dem Bett rausgeklopft haben, guckt ihnen nach. Und meine Mutter?
Wann ist er ausgebrochen?
Gestern. Gestern Abend. Desertiert. Damit hat er sich alles versaut.
Warum hat er das gemacht?
Kannst ihn selbst fragen. Auf einmal wird es klopfen und dann steht er vor dir.
Der kommt nicht hierher. Nach allem, was er uns angetan hat.
Er wird kommen.
Willst du ihn etwa warnen?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Du weißt hoffentlich, was von dir erwartet wird.
Siggi! Komm rein!
Was ist?
Was ist? Wenn dein Bruder hier auftaucht, und der kommt, der wird hier auftauchen, und du siehst ihn, und er verlangt was von dir, was zu essen und so. Ein Versteck. Du sagst mir sofort, was los ist. Verstehst mich? Hast mich verstanden, Siggi?
Ja, Vater.
Halt, bleib hier. Ich bin noch nicht fertig. Jeder. Hör zu. Jeder macht sich strafbar, der ihm hilft. Du auch, Siggi.
Und mit ihm, Was machen Sie mit ihm?
Das, was er verdient hat.
Zu Max. Ich muss zu Max. Ein anderer Gedanke ist nicht mehr in meinem Kopf. Zum Maler.
Nur Ärger. Mit euch hat man nur noch Ärger. Und jetzt liegt er da in der Mühle?
Und wird erschossen. Du musst ihm helfen, Onkel Max. Wenn sie ihn kriegen, wenn mein Vater ihn packt.
Ihr macht vielleicht Sachen, ist nicht zu fassen.
Und wenn mein Vater das weiß,
ach, ihr dann... macht mir Sachen, Witwit. Klaas, den ich so oft gemalt habe. Als Tänzer am Strand und im Abendmahlsbild ist er auch.
Wenn die zu Hause das wissen, dann kriegt er, was er verdient, sagt mein Vater. Du musst ihn bei dir ins Versteck tun.
Weißt du überhaupt, was du da von mir verlangst, Kind? Oh, Witwit.
Witwit. Er immer mit seinem Witwit. Ich bin jetzt kein Strandläufer mehr, der im Watt rumtrappelt. Damit ist jetzt vorbei. Aber dann gehen wir, beide, doch noch zur alten, flügellosen, verwitterten Mühle. Zu meinem Versteck.
Bergsbäche werden zu reißenden Strömen. Ja. Jagen den Winter hinunter ins Tal. Hinaus, hinaus.
Ja. Ja. Ja, was ist?
Ich soll... Mir wurde gesagt, dass...
Ah, oh, Jepsen, richtig, ja. Komm rein. Schließ die Tür. Das ist gut. Das können wir schnell noch. Die Freuden der Pflicht. Einige von Ihnen, meine Herren, werden sich möglicherweise noch erinnern. Komm her, Siggi. Also, diese Arbeit, Sie sehen den Stapel hier auf meinem Schreibtisch, das Ganze nimmt nun allmählich doch bedrohliche Formen an. Nun, was heißt das? Mein lieber Siggi Jepsen, es heißt, dass einmal Schluss damit sein muss. Nicht nur, weil du mich und auch Dr. Korbjun längst überzeugt hast. Du bist zu der Einsicht gekommen, dass Deutschaufsätze geschrieben werden müssen. Und darum ging es. Um Einsicht. Nicht um Strafe. Und nicht um Buße. Nun, was sagst du? Ist das alles zusammen nicht eine gute Aussicht, die Strafarbeit ab morgen zu beenden? Wiedersehen. Mit den Freunden zu feiern.
Die Arbeit ist aber noch nicht beendet.
Das macht doch nichts. Wir schenken uns einfach den Rest.
Ohne den Rest ist meine ganze Arbeit nichts wert. Die Freuden der Pflicht, ich möchte sie ungekürzt verstehen, in ihrer ganzen Länge.
Meine Herren, was sagen Sie?
Wem erzählst du das alles?
Mir selbst.
Beruhigt dich das?
Ja, beruhigt mich.
Haben Sie bei der Strafarbeit, wenn Sie das schreiben, das Gefühl, du stehst im Wasser, gehst durch das Wasser?
Nein.
Nun gut. Gut, gut, Jepsen. Dann mach also weiter. Mit meinem vorläufigen Einverständnis. Damit sind neue Hefte und Schreibzeug bewilligt. Das besorgst du dir selbst. Bei der Materialausgabe der Bibliothek. Verstanden?
Machst du das jetzt, Ole?
Siehst du doch. Und was brauchst du?
Ein paar Hefte, unliniert. Und Tinte.
Mann, schreibst du immer noch an deine Strafarbeit?
Frag nicht so doof. Tu nicht so, als ob du es nicht weißt. Ist genehmigt von Himpel persönlich.
So bekloppt wie du möchte ich sein. Warum machst du nicht mit?
Womit?
In deinem Kabuff verpennst du alles. Ortsveränderung.
Du willst abzwitschern?
Ich? Wir sind sechs, Mann. Mach mit.
Ole,
Ihr müsst das verstehen. Ich kann das hier nicht einfach im Stich lassen. Die ganze Arbeit, die da schon drin steckt.
Freuden der Pflicht. Sie haben dich also erwischt. Von mir aus kannst du dran ersticken an deiner Deutschstunde.
Du meine Güte. Wollen Sie diese Hefte alle noch vollschreiben?
Lauern Sie öfter den Leuten so auf? Gehört das mit zu Ihrer psychologischen Feldforschung, Herr Mackenroth?
Ich wollte bloß, weil ich wusste, Sie gehen auf die Zelle zurück zu Ihrer Strafarbeit, die Freuden der Pflicht. Ich wollte jetzt nur mal, was ich bereits entworfen habe zu unserem Thema, zu meiner Diplomarbeit, Kunst und Kriminalität. Hier übrigens, Schachtel Zigaretten, wenn Sie mögen, Sigi. Ich habe mir erst einmal den Maler vorgenommen, weil sein Einfluss auf die Demonstrationsperson, das sind Sie, sowohl in aktiver als auch in passiver Hinsicht alle anderen Einflüsse, also Schule, Elternhaus und so weiter, ganz zweifellos überwiegt. Ich bringe also zunächst einmal alle biografischen und künstlerischen Daten von Max Ludwig Nansen, Sohn eines friesischen Bauern, geboren und aufgewachsen in Glüserup.
Ja, also das ist für mich...
Ich weiß, kennen Sie alles. Ist ja genug schon darüber veröffentlicht worden. Seine Schwierigkeiten, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Die Ablehnung seiner Bilder in diesem Land schon vor dem Ersten Weltkrieg. Sein Einzelgängertum, sein Hass auf die Städte.
Ja, ja.
Kennen Sie alles. Schon 1928 erwarb das Museum of Modern Art New York sein Bild... Aufstand der Sonnenblumen.
Ich muss mich bei Joswig melden.
Moment, nur das noch.
Der soll mich doch wieder einschließen, Herr Mackenroth.
Ja, ich weiß. Max Ludwig Nansen trat 1938 aus der NSDAP aus und veröffentlichte mit dem Galeristen Theo Busbeck die Schrift Farbe und Opposition. Die Aufforderung zu einer Aussprache nach Berlin lehnte er ab, mit dem Hinweis, er sei unabkömmlich, da er die beschlagnahmten Bilder neu malen müsse. Der Polizeiposten Rugbühl, Vater der Demonstrationsperson, erhielt den Auftrag, das Malverbot zu überwachen.
Ja, also, Sigi Jepsen. Und der Joswig kann warten, wie?
Ich war unterwegs, aber dieser Herr hat mich...
Das war auch fast schon und vorerst das, was ich mitzuteilen mir vorgenommen hatte. Demnächst werde ich mir erlauben, den Fortgang meiner Diplomarbeit vorzutragen. Ich bedanke mich.
Und? Wie war es beim Direktor?
Alles gut. Bewilligt. Ich darf meine Strafarbeit fortsetzen.
Jetzt... Jetzt liegt Klaas immer noch da. Beim Maler auf der Matratze. In seinem Versteck hinter dem Atelier. Hat sich selbst verstümmelt. Ist desertiert. Und mein Vater, der Polizeiposten Rugbühl, darf ihn nicht finden. Und es ist Nacht. Alle Fenster mussten damals verdunkelt sein, das verlangte die Vorschrift. Aber aus dem Atelier vom Maler kommt ein Lichtstrahl, der weithin zu sehen ist. Und der Polizeiposten Rugbühl ist natürlich schon zur Stelle und beobachtet von draußen am Fenster des Ateliers die Überschreitung des Malverbots. Max Nansen steht vor der Staffelei und malt am Bild mit dem roten Mantel. Da war ein Mann im roten Mantel. Da war Klaas. Oder doch einer, der unmittelbar an Klaas erinnerte. Scheißgeplärr! Ist noch was, Herr Joswi?
Denke ich schon, Sigi, dass noch was ist.
Ich drück Sie schon aus, Herr Joswi.
Darum handelt es sich jetzt nicht.
Nicht? Was dann?
Der Ole Plötz, nicht wahr? der ist doch dein Freund.
Ja, Freund.
Du weißt noch, letzten Herbst, als wir ihn rausgefischt haben aus der Elbe, weil er sich stark genug fühlte, abzuhauen, ans Ufer rüber zu schwimmen und dabei glatt abgesoffen wäre, der Heini.
Und jetzt? Was ist mit ihm?
Warum nützt da keine Erfahrung was, Sigi? Kannst du das verstehen?
Nee, aber...
Und haben nicht mal eine Ahnung davon, dass ich Bescheid weiß. Besprechen ihren Plan so laut auf der Toilette, dass jeder, selbst wenn er nicht wollte, mithören kann. Also, was soll ich jetzt tun?
Ja, ich weiß ja noch gar nicht, Herr Joswig, was ist denn passiert?
Also, heute Abend, wenn ich meine letzte Runde mache, will er mich täuschen. Er will, wenn ich durchs Guckloch sehe, will er am Boden liegen. Und zwar das ganze Gesicht und den Hals mit roter Marmelade beschmiert. Ich soll denken, sie haben ihn zusammengeschlagen. Und ich stürze dann rein in die Zelle und dann kannst du dir wohl denken, was dann. Sie wollen mich fertig machen. Fesseln, knebeln und so weiter. Ich frage mich da einfach, sind Erfahrungen eigentlich überhaupt nichts wert?
Heute Abend also. Und jetzt singen sie alle. Der Ole auch?
Ich könnte zum Direktor gehen. Brauchte nur ein Wort zu sagen. Der würde sofort eine Vorstellung draus malen. Das kommt dann in seine Akte. Und die ist schon voll genug. Und ihn jetzt schon, vorher schon fertig machen, das könnte ich auch. Läuft er selber raus. Ich weiß wirklich nicht. Ich halte dich auf. An deiner Sache da.
Warum stellen Sie ihm nicht einfach ein volles Glas Marmelade auf den Tisch in seiner Zelle?
Und? Was soll das?
Ja, mit einem Zettel dran, wo drauf steht, zur freien Bedienung, falls die Wunden nicht groß genug sind oder sowas in der Art.
Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Habt ihr doch gewusst, Sigi, du weißt immer noch was. Also, dann machen wir weiter. Ich schließe wieder.
Mach ob, Max!
Wer ist da, verdammt!
Das sind wir, Onkel Max.
Jetzt in der Nacht noch?
Ich muss dich anzeigen, Max.
Oh, hast wieder eine Pflicht, die nicht warten kann, bis heller Tag ist, hä?
Ja, dann komm mal raus. Sieh dir selbst an, was da meine Pflicht ist.
Da. Jetzt hast du von Blekenwarf bis Rubbel, bis Husum. Bis Berlin hast du jetzt deine Dunkelheit, für die du verantwortlich bist.
Vorher wäre besser gewesen als erst jetzt.
Ja, nun ist gut jetzt. Eine Bombe ist ja nur noch keiner hingefallen, ob Rumpel nicht. Und nicht ob Blecken war. Hm? Willst du einen Köln?
Das ist noch nicht alles, Max. Mit dem Rollau. Das mag angehen. Aber warum? Warum denn?
Tja, da bin ich gespannt, was der Polizeiposten schon wieder besser weiß als unser Eins.
Weil du gemalt hast. Ich hab dich beobachtet, Max. Durch das Loch, das du gelassen hast. Übertretung des Malverbots.
Ach so. Übertretung heißt das auf Polizeideutsch, hä? Dann sieh dir das Bild mal ganz genau an.
Das tue ich die ganze Zeit schon. Mhm.
Und dann siehst du wohl auch, dass das eins von meinen alten Bildern ist, wo noch kein Malverbot war. Und an dem, was ihr mir noch gelassen habt, da werde ich doch wohl auch noch...
Du hast deinen Beruf ausgeübt. Das ist dir ein für alle Mal untersagt. Von Berlin. Nicht von mir.
aber ich habe das zu überwachen.
Der Mann im roten Mantel. Dieses Porträt da, das habe ich im September 39 gemalt und du weißt, wer das ist.
Macht nichts.
Und du weißt, was du tust?
Meine Pflicht.
Gut, gut. Dann sage ich dir das Gegenteil. Man muss etwas tun, das gegen die Pflicht fast ist. Pflicht? Das ist für mich nur blinde Anmaßung.
Aber das ist Klaas. Schenkst du mir das, Onkel Max?
Mal sehen, Witwit. Wenn fertig ist, dann kannst du es vielleicht haben.
Und wann ist fertig?
Wart's ab. Ich rede jetzt mit dem Vater. Und wenn mir das so nicht mehr stimmt, Jens, das Gesicht, in seinem Ausdruck, weil ich es heute ganz anders sehe. Ganz anders.
Und was? Was passt dir nicht mehr an seinem Gesicht? Dass er aussehen muss wie ein Gespenst. Wie ein Halbtoter. Ist doch schon so, dass man sich allerhand dabei denken kann.
Das soll man ja wohl auch manchmal denken. Dass man sich was dabei denkt vor einem Bild. Ja, jetzt setz dich mal hin, Jens. Und hör mir mal zu. Und dann will ich dir mal noch was dazu sagen. Warum es richtig war, notwendig war für mich. Klaas, das heißt sein Porträt von ihm, so zu ändern. Und das geht auch dich an. Du bist sein Vater, der wissen sollte...
Ich will da nichts weiter von wissen. Da änderst du nichts, Max. Solange du dich nicht selbst änderst. Aber das kommt noch. Wart ab. Das da. Das Bild. Das ist kein deutsches Gesicht mehr. Die gelbgrüne Fresse da. Und das soll Klaas sein? Nee. Will ich nichts von wissen.
Naja. Dann also weiß ich Bescheid. Dann wissen wir beide endgültig Bescheid über uns. Und was wir von uns zu erwarten haben.
Der Maler trat ohne sichtbare Erregung an die Staffelei, nahm das Bild herunter, hielt es einen Augenblick weit von sich, zog es blitzschnell an seinen Körper heran und zerreiß den Karton in lange einzelne Stücke, die immer kleiner werden.
Hast du was zum Mitnehmen, Jens? Einen Arbeitsgang habe ich euch erspart. Zufrieden jetzt?
Der Polizeiposten Ruckbüll protestiert nicht. Er stopft die Fetzen in seine Ledertasche. Ich sammle die Reste vom Boden auf und gebe sie ihm.
Die Zerstörung, die sollte man euch eigentlich nicht auch noch abnehmen. Das ist ein Fehler.
Das hättest du dir ja ersparen können.
So bin ich nun mal. Ersparen kann ich mir nichts, wenn ich ausprobiere, wo, an welchem Punkt der Schmerz schon beginnt. So sind wir aus Glyserup.
Wir sind fertig. Von mir aus ist alles klar.
Hör zu. Hör mir zum letzten Mal zu. Wir müssen doch noch reden können miteinander. Ich sehe ein, dass du nicht neutral sein kannst. Ich bin ja auch nicht neutral. Aber voraussehen. Wir konnten doch immer noch voraussehen, wozu eine Sache führt. Auch wenn wir beide uns verändert haben, so viel können wir doch noch erkennen, welches Ende alles haben wird.
Wir gehen wortlos zur Tür. Und Klaas, der dicht hinter der Wand versteckt liegt, hat alles mitgehört. noch in der Nacht. In dieser Nacht noch muss ich hin. Zurück zu ihm, zum Maler, ins Atelier, denn dass der Polizeiposten schon was ahnt, schon was weiß, schon weil das Bild im roten Mantel, sein Gesicht sich so furchtbar verändert hat, so grün und gelb.
Nee, Hütwit, Glas ist weg. Er ist nicht mehr hier. Kannst sehen. Das Fenster da ist heraus.
Und ich habe ihm noch warme Milchsuppe rübergebracht. Sofort, als sein Vater weg war.
Und wohin? Wohin ist er denn?
Er hat noch gesagt, dass er Angst hat, dass sein Vater alles weiß. Und was dann ist?
Morgen früh, wenn's hell ist. Jetzt hat das keinen Sinn. Wir müssen ihn suchen. Und dann?
Was dann, Onkel Max?
Er muss nach Hause. Alles andere hat keinen Zweck. Weit kommt er sowieso nicht in seinen Zustand. Er muss nach Haus.
Das darf nicht. Ich habe Klaas versprochen, mein Vater darf nichts davon.
Dein Vater muss damit fertig werden. Klaas ist sein Sohn, genauso wie du auch, Witwit. Jetzt geh nach Hause. Und morgen bei Tag sehen wir weiter.
Er hat sich zurück in meine Mühle geschleppt. Das huscht, knackt und pfeift. Hoch oben von der Kuppel schwingt es zischend über mich hinweg und zieht steil hoch.
Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Wer war das? Keiner, Klaas. Kannst mir glauben, keiner hat mir was gesagt.
Und was willst hier? Jetzt, mitten in der Nacht?
Nix. Nur mal kieken, Klaas.
Wat kieken? Ob ich hier bin? Ihr steckt alle unter einer Decke. Hau bloß ab! Den Vater schickt dich. Der ist mir schon bei Max auf die Spur gekommen.
Unser Vater weiß nichts, Klaas. Von mir nicht? Ich hab dir doch versprochen, dass ich nichts sag.
Er sucht mich. Mir ist hundselend, aber blöd. Blöd bin ich noch nicht. Ich muss weg. Weg hier von Blekenwarf.
Und was soll ich jetzt tun?
Du kannst nichts tun. Geh, Turus. Für mich kann hier keiner mehr was tun. Ich mach das ganz allein.
Andern Tags holt der Polizeiposten die zerrissenen Fetzen von Klaas im roten Mantel aus seiner Tasche, um sie mit seinem Bericht nach Husum zu schicken.
Diesmal muss er einen Denkzettel verpasst bekommen. Verstoß gegen die Verdunklungsordnung. Gut, das muss ja noch angehen. Aber Missachtung des Mahlverbots, das geht zu weit. Der glaubt, Gesetze, die sind nur für die anderen da. Er selbst ist keinem verpflichtet. Jetzt ist es aus. Jetzt kann ich kein Auge mehr zudrücken. Schloss, vorbei.
Hast du das gemacht?
Was gemacht?
Das Bild zerrissen.
Das hat er von ganz alleine sich selbst angetan. Frag Sigi.
Ja, stimmt. War ein Bild von Klaas.
Von Klaas? Es muss ja wohl nichts gewesen sein, wo man was von ihm erkennt.
Nee.
Vielleicht hat er es selbst nicht mehr gemocht, wenn er es zerrissen hat. Manchmal denke ich, Max soll sich freuen über das Verbot. Wenn man sich so ansieht, welche Leute er malt. Die grünen Gesichter, die mongolischen Augen, diese verwachsenen Körper, all dies Fremde. Da malt doch die Krankheit mit. Ein deutsches Gesicht, das kommt doch bei ihm nicht vor. Früher ja. Aber heute? Fieber. Du musst denken, alles ist im Fieber gemacht.
Aber im Ausland ist er gefragt. Da gilt er was.
Ja, weil sie selber krank sind. Deshalb umgeben sie sich auch mit kranken Bildern. Sieh dir nur mal die Münder seiner Leute an, schief und schwarz sind sie. Entweder schreien sie oder sie lallen. Ein besonnenes Wort kommt aus diesem Mündern nicht heraus. Zumindest kein deutsches Wort. Ich frage mich manchmal, welche Sprache diese Leute wohl sprechen mögen.
Deutsch jedenfalls nicht. Da hast du recht.
Darf ich die Schnipsel haben?
Die lege ich der Anzeige bei. Das geht mit nach Berlin als Beweis.
Ich werde sie sortieren.
Das ist nicht nötig. Die Arbeit kannst du dir sparen.
Aber schon war ich in meinem Zimmer. Mit dir, Mann im roten Mantel, beginne ich, das Bild wiederzufinden. Nicht vom Rand, auch nicht vom Zentrum gehe ich aus. Ich lasse mich von der Farbe leiten und mein Bruder sich selbst immer ähnlicher werden. Unter dem Bett finde ich ein altes Verdunklungsrollo, auf das ich die Schnipsel sorgfältig klebe. Zurück damit unters Bett. Und jetzt Malkasten und Zeichenblock. Ich teile kräftige Hiebe in Rot aus, werfe ein düsteres Braun auf 3 oder 4 Seiten meines Zeichenblocks, die ich systematisch zerreiße. In Berlin werden sie die Beweisstücke sichten und sich schließlich mit den fehlenden Teilen tröstend das Ganze zu den Akten legen. Ich bin schon längst wieder draußen im Moor hinterm Deich, als die Flugzeuge loslegen und schließlich wieder abdrehen. Ich stapfe rüber zu den Torfgruben, wo ich Stimmen höre, schreck ein paar Wildenten auf. Da ist Hilde Isenbüttel. Die ist da immer beim Torfstechen mit dem Kriegsgefangenen. Leon heißt er. Soll ein Belgier sein, sagen sie.
Sigi! Sigi, komm schnell! Na, komm her! Das ist dein Bruder. Klaas! Du musst den Vater
Ich laufen. Bin Sigi.
Na lauf, mach schnell.
Kannst mich sehen?
Die Flieger waren das.
Mach die Augen auf, Klaas.
C'est le ventre. Bauch. Bon, 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 bon. Im Bauch.
Sie hatten ihn schon auf ihre Karre gelegt und ich renn runter zu ihm in die Grube.
Der muss sofort zum Doktor. Wie ist das möglich? Wie kommt der hierher im Moor?
À la maison, n'est-ce pas? Zum Haus.
Ja.
Police. Ich trag.
Mein Vater bleibt auf der Treppe stehen, wie wir ihn bringen. Sieht ihn lange an. Sehr lange. Klaas hält die Augen geschlossen. Hilde Isenbüttel versucht Klaas, die kranke, verbundene Hand auf die Brust zu legen. Sie fällt immer wieder runter, baumelt über den Boden.
Du musst nach dem Doktor schicken, Jens.
Tracht ihn rein.
Gudrun Jepsen gelingt kein Schrei. Sie wirft sich nicht über ihn. Sie streichelt ihn nicht, spricht ihn nicht an. Sie berührt nur seine Schulter und fährt erschrocken zurück. Schuldbewusst. Beinahe schuldbewusst. Und dann beginnt ihr Körper zu zucken. Lautlos weint sie. Trocken. Und dreht sich zum Fenster und fragt:
Was müssen wir jetzt machen?
Erstmal den Doktor. Ich muss ihn anrufen.
Und dann? Was wird dann?
Dann muss ich das Husum melden.
Ja, warum Husum? Und nicht Hamburg, das Lazarett?
Weil Husum meine Dienststelle ist. Ja, hier ist Jepsen. Polizeiposten Ruppel. Doktor, Sie müssen kommen, weil hier ist Klaas, mein Sohn, sie heft. Er ist von englischen Yachtfliegern angeschossen. Wie? Nein. Nicht an der Front. Hier im Moor. Er liegt hier bei mir. Wie? Ja, mein Sohn Klaas. Es eilt, Doktor.
Max Nansen. Der Maler kommt in die Stube. In der einen Hand seine Pfeife, in der anderen den Hut.
Hat er noch Chancen?
Wollen wir es hoffen. Mehr weiß der Doktor nicht.
Ist das ein Irrsinn, Jens? Der Junge hat so viele Möglichkeiten gehabt und jetzt das. Dieser verdammte Irrsinn, Jens.
Was meinst du damit?
Wir hoffen alle, dass er durchkommt, aber wenn sie ihn holen und wieder gesund machen, dann doch nur, damit er sein Urteil hören kann. Für den Pfahl machen sie ihn gesund, das weißt du, Jens. Nur für den Pfahl.
Ich weiß gar nichts.
Sind Sie schon unterwegs, um ihn zu holen?
Noch ist keiner unterwegs.
Dann liegt jetzt alles bei dir.
Ja! Jetzt liegt alles bei mir! Und er hat es gewusst! Er hat genau gewusst, was ich tun muss. Meine Pflicht. Die kannte er doch. Zurückzudrehen ist da jetzt nichts mehr.